Tage- und Nächtebücher aus Lappland. Erster Tag. Er. Das Padjelanta, ein Hochland mit Kahlfjell, Gletschern, Mooren und weiten Wasserflächen. Gelegen in Lappland, Nordschweden. Hier will ich eine Wanderung machen. Es ist September, die Wandersaison geht zu Ende. In 3 Wochen beginnt der Winter. Am Ausgangspunkt in Kvikkjokk muss mich ein Fährmann ein Stück den Fluss Taraetno hinaufbringen. Am Ende, nach 7 Tagen, werde ich auf einen zweiten Fährmann angewiesen sein, dessen Boot mich über den großen Akkajaure-Stausee nach Ritsem übersetzen muss. In Kvikkjokk warte ich auf den Fährmann. Er erscheint, ein kleiner untersetzter Same. Am Gürtel trägt er ein Messer, sein Schnauzbart ist grau. Er betrachtet mich, lächelt, leicht ironisch, hintersinnig. »Ich kann dich übersetzen«, sagt er, »aber zurück, auf der anderen Seite, wird es wohl keine Fähre mehr geben. Es ist zu spät im Jahr.« Wir verhandeln den Fährpreis. »Überleg es dir noch einmal«, sagt er, »es ist deine Entscheidung.« Ich zögere nicht. Was soll ich am Anfang schon an das Ende denken? Und hat das Ungewisse nicht auch einen Reiz? Sie, Jahre später, ein anderer Fährmann, ich habe Zeit. Meine Wanderung beginnt. Die klaren Uferlinien, alles zwiefach durch die Spiegelung. Eine Aufforderung, auf dem Kopf zu laufen. Das nordische Licht, das trunken macht. Ist es wirklich wahr, dass ich hier bin, die Arbeit endlich hinter mir gelassen habe? Meine Füße auf dem schmalen Pfad. Der Rucksack, das Ungewohnte dieser Last. Mehrmals verstelle ich Hüftriemen und Brustgurt. Das Knacken der Zweige unter den Sohlen, das Vibrieren des Waldbodens, die Unebenheiten, Mooshügel, Wasserlöcher. Ich versuche, meinen Körper mit dem Rucksack in ein Gleichgewicht zu bringen. Leicht nach vorn gebeugt laufe ich, merke, wie schnell ich müde werde. Die Schultern schmerzen, der Aufstieg scheint mir unendlich lang. Mit dem Wanderstock versuche ich, die Schritte zu akzentuieren, mir den Takt vorzugeben. Langsam, allmählich, Schrittmaß, Schrittgeschwindigkeit, mein Körper stellt sich auf Wanderschritte ein. Sie. Ich erinnere mich an meine erste Nacht in Rugnäs. Im alten Vorratshaus war ein Gästezimmer eingerichtet worden. Für mich war es sofort die Kammer. Decke, Wände, Fußboden, alles aus Holz, rohe Balken. Ein Rentierfell, ein Bett, ein Stuhl. Der Geruch nach Fell, Öl, nach Petroleum, das schwache Licht der Lampe. Ein Raum, zu dem mich sofort eine heftige Zuneigung erfasste. Mir schien, als hätte ich schon 1000 Mal in dieser Kammer gelegen. In meiner Seele war eine Vorstellung davon. Es hatte nur dieser zufälligen Reise bedurft, sie in der Wirklichkeit zu finden, diese Kammer. Stark, voller Energie. Beim Erwachen sah ich Morgenlicht durch Ritzen zwischen den Balken dringen. Zugwind wehte durch die Kammer. Es war kalt. Wir zerrissen eine alte Seidenbluse, stopften sie mit Spachteln in die Ritzen. Als wir fertig waren, sagte ich, einen kleinen Schreibtisch könnte ich brauchen. Wir fuhren mit dem Auto über die Dörfer, beim Trödler in Lüllior fanden wir einen kleinen Tisch. Als ich mich in Rugnäs an ihn setzte, erfüllte mich eine Leichtigkeit, Heiterkeit, eine Schreiblust, wie ich sie seit langer Zeit nicht mehr kannte. Es floss aufs Papier. Ich ließ mein Rückflugticket verfallen, blieb und schrieb. Mit fast 60 hatte ich meinen Ort gefunden, Rognäs in Nordschweden. Warum so spät dieser Ort? Weil man ihn nicht suchen kann, sondern finden muss seinen Ort. Er. Es wird Abend, ich laufe in dem langgezogenen Tal, in dem ich mein Nachtquartier finden will. Beginne heftig zu frieren, merke, mein Körper ist völlig ausgekühlt. Die starke Sonne, die noch immer über der Landschaft liegt, hat mich getäuscht, mich den zunehmenden Wind, den scharfen Luftstrom, der das Tal durchzieht, nicht wahrnehmen lassen. Ich erreiche das Ufer des Lopalsees, suche eine Feuerstelle, schlage mein Zelt auf. Wie bei diesem starken Wind das Feuer zum Brennen bringen. Trockene Hölzer liegen überall herum, ich sammle sie. Bin versucht, mit dem Messer, wie ich es bei den Samen gesehen habe, in den Stamm einer Birke zu ritzen und die Rinde wie Papier abzuziehen. Ich widerstehe, hole aus dem Rucksack den Rindenvorrat, den ich bei mir trage. Mit einem Stückchen entfache ich das Feuer, füttere es vorsichtig, ich bin stolz, schon nach kurzer Zeit brennt es. Als genug Glut da ist, setze ich den Kessel hinein, nehme mein samisches Trinkgefäß, eine Holztasse aus einem Ast geschnitzt, der die Rinde des Baumstammes nicht zu durchstoßen vermocht hatte, sie stattdessen einrollte und als Ball aus dem Stamm herauswuchs. Die Tasse ist unverwüstlich, kann nicht zerspringen, da die Holzfasern keine geraden Linien bilden, sondern das Gefäß den natürlichen Rundungen folgt. Als ich die Tasse mit beiden Händen umfassend den ersten Schluck heißen Kaffee schlürfe, kommen mir die Tränen. Es ist keine Rührseligkeit, es ist ein Glücksheulen. Jetzt weiß ich, dass ich im Jenseits bin, wo alles doppelt schmeckt und jedes Detail groß werden kann. Beim Einschlafen im Zelt dann die Geräusche des Lopalsees und das leise Zischen des verlöschenden Feuers. Sieh, im Halbschlaf Bilder von Feuer, das Züngeln kleiner Flammen, Wärme, Wohligkeit. Im Traum dann eine Feuermaschine, ich starre in ein Feuerloch. Es ist der Gotha Friedhof, auf dem ich bin. Mein Vater spricht über den Bau des Krematoriums, die Höhe des Schornsteins. Der Friedhof weitet sich zur Landschaft, ich laufe durch einen Hain dunkelgrüner, duftender Zypressen. Ein Totenschädel rollt vor mir her. Es ist Schillers Schädel, er ist blutig. Der Weg ist abschüssig, ich muss den Schädel aufheben, aber er springt, ich renne, ich kann ihn nicht fassen. Die Landschaft wird wieder zum Friedhof. Auf der Höhe der Leichenhalle steht eine Trauergesellschaft, mein Vater spricht von Pietät, ich kann unmöglich an ihnen vorbeirennen, ich gehe gemessenen Schrittes, keiner der Trauergäste nimmt den vor mir herrollenden Schädel wahr. Dann renne ich wieder, der Schädel springt, eine Blutspur, die Tür eines Hauses, an der Treppe bekomme ich ihn zu fassen. Es ist nicht Schillers Schädel. Es ist eine weiche, blutige, schleimige Masse. Teile sind in Plaster eingeschweißt. Es ist, ich erkenne es, ein Mutterkuchen. Es ist der von meiner Geburt, den ich in Händen halte. Ich stehe in der Werderstraße im Zimmer im ersten Stockwerk, in dem meine Mutter mich zur Welt gebracht hat. Die Ärztin ist von einer BDM-Versammlung herbeigeeilt. Ich sehe zu, wie ich mit den Füßen zuerst aus dem Leib meiner Mutter komme. Zweiter Tag. Sie. Meine Morgenfüße, ausgeruht, heiter, der Weg, den sie wandern. über Erde feuchte, trockene, über Wurzeln Steine, Alabaster, Malachitfarben und bleich wie Totenschädel, über schuppige Flechten und leuchtend grüne Moose, über Sand, Sand und Schlamm, tief dunkelbraun und tintenschwarz. Und immer wieder über die schmalen Bretterstege, Bohlenwege, die über die Feuchtgebiete, Sümpfe, Wasserlachen gebaut sind. Das rhythmische Klopfen der Schuhsohlen auf dem Holz, der Wanderstock greift ins Leere, die Hand nimmt ihn in die Horizontale, die Arme schwingen. Die Bohlenwege, Linien in der Landschaft, die die Füße nachzeichnen.